Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer zu einer neuen Ausgabe von Katechismus. Was sagt der Katechismus der katholischen Kirche über die Sakramente? Diese Fragen zu diesem Thema, die stellen wir uns immer nicht allein, sondern ich darf zu dieser Sendung wie jede Woche Dekan Ludwig Gschwind begrüßen. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Gott.
Herr Dekan Gschwind, er ist bereits seit 1968 Priester, hat also recht viel Erfahrung in seinem Amt. Er ist Dekan, also umgangssprachlich gesagt, der Chef im Dekanat Krumbach, das ist in Schwaben. Dekan Gschwind, heute geht es weiter mit den Sakramenten. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen großen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, dann finden Sie auf der Seite 310 die Texte. Steigen wir also ein in den heutigen Text des Katechismus. Wir haben das letzte Mal schon angefangen mit dem Werk Christi in der Liturgie. Das ist im Katechismus in einen Satz aufgeteilt, nämlich: Der verherrlichte Christus ist seit der Kirche der Apostel in der irdischen Liturgie zugegen, die an der himmlischen Liturgie teilnimmt. Natürlich kann man so einen komplizierten Satz nicht unbeantwortet oder unkommentiert lassen, und deshalb ist zu jedem Satzteil ja eine kleine Erklärung beigefügt. Letztes Mal haben wir uns schon um der verherrlichte Christus gekümmert und dabei festgestellt, dass man ohne den Glauben an dieses verherrlichten Christus, an die Auferstehung Christi, sich eigentlich auch gar nicht Christ nennen kann und dass dieser Glaube die Grundlage für die Sakramente bildet. Heute geht es dann weiter mit, also der verherrlichte Christus ist seit der Kirche der Apostel. Auf der Seite 310 geht es weiter. Auch heute wieder den Hinweis, liebe Hörer, lassen Sie sich von den etwas komplizierteren Texten nicht abschrecken. Wir machen diese Sendung ja genau deshalb, um Ihnen diese Texte verständlich zu machen. Wie Christus vom Vater gesandt wurde, so hat er auch selbst die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt, nicht nur um der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden und die Botschaft zu bringen, dass der Sohn Gottes uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von der Macht des Satans und vom Tod befreit und in das Reich des Vaters versetzt hat, sondern auch um das Heilswerk, das sie verkündeten, das durch das Opfer und die Sakramente zu vollziehen, um die das ganze liturgische Leben kreist. Indem der auferstandene Christus den Aposteln den Heiligen Geist spendet, vertraut er ihnen seine Heilungsgewalt an. Die Apostel werden sakramentale Zeichen Christi. Durch die Kraft desselben Heiligen Geistes vertrauen sie diese Heiligungsvollmacht ihren Nachfolgern an. Diese apostolische Sukzession durchformt das ganze liturgische Leben der Kirche. Sie ist sakramental und wird durch das Weihesakrament weitergegeben. Herr Dekan Gschwind, das geht jetzt einen Schritt weiter.
Ja, es ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, die da aufgezeigt wird, nämlich dass die Apostel hinausgesandt werden, um die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung zu verkünden, die ganze Schöpfung zu heiligen. Also nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung, das heißt also, die Tiere, alles soll mitgenommen werden. Das kommt ja immer sehr deutlich zum Ausdruck, wenn wir unsere Flurprozession machen. Da wird ja immer alles sozusagen hinausgetragen in die ganze Welt. Da wird ja nicht nur gebetet um eine gute Ernte, sondern da wird ja immer auch das Wort Gottes hineinverkündet in die ganze Schöpfung. Da gehen wir aus der Kirche hinaus, um die frohe Botschaft aller Welt zu verkünden. Es werden ja immer vier Evangelien da vorgetragen. Die Apostel gehen hinaus, um die frohe Botschaft zu verkünden. In einer Kirche in Wemding, das ist also Mittelfranken, da habe ich sehr schön gefunden, die 12 Apostel, und jedem dieser Apostel hat der Heiland einen Satz anvertraut. Dem heiligen Petrus, dem heiligen Andreas, dem Johannes, Jakobus dem Älteren, Thomas, Philippus, Jakobus dem Jüngeren, Bartholomäus, Matthäus, Simon, Judas Thaddäus und Matthias. Jeder hat einen Satz mitbekommen. Das ist also eine ganz interessante, aus der Barockzeit stammende Darstellung. Die 12 Artikel des Glaubens, des apostolischen Glaubensbekenntnisses, sozusagen jedem Apostel einen mitgegeben. Sie tragen die frohe Botschaft hinaus in die ganze Welt, um die Welt, so wie es da im Katechismus heißt, zu heiligen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind die Apostel selber auch schon Sakramente, sakramentale Zeichen Christi steht hier.
Heißt ja, das, so kann man es verstehen, ja. Weil durch sie wird ja die apostolische Sukzession weitergegeben, was der der Herr in sie hineingelegt hat, das tun sie ja durch Handauflegung weitergeben. Und so geht's durch die Jahrhunderte. Das war ja dann das große Problem im 19. Jahrhundert, als man daran dachte, mit der anglikanischen Kirche zu einer Einheit zu kommen. Und da ging es darum, haben die die apostolische Sukzession oder nicht? Und da hat eine Kommission dann festgestellt, diese apostolische Sukzession, das die Weitergabe durch Handauflegung, also diese apostolische Weitergabe, die ist abgerissen im Ende des 16. Jahrhunderts. Und deshalb hat die anglikanische Kirche also nicht mehr die volle Sukzession.
Also die Nachfolger der Apostel, das sind ja im Grunde die Bischöfe, oder?
Ja. Das und heißt, die Priester haben ja immer Teil an dem Amt des Bischofs. Also der Priester ist immer ganz eng mit dem Bischof sozusagen verbunden. In einem Bischof begegnet uns ein Nachfolger der Apostel. Deshalb ist er ja auch in besonderer Weise, also auch äußerlich erkennbar, zum Beispiel die Mitra, die er ausdrücken soll, sein Lehramt, die beiden Streifen, die runtergehen an seiner Mitra, das sind ja Zeichen für das Alte und Neue Testament. Also das sind immer so deutliche Hinweise, dass der Bischof schon eine große Vollmacht auch hat. Und dass er natürlich eine große Verantwortung auch trägt, als Lehrer, als Hirt, als Priester und Bischof. Früher war es ja immer so, wenn der Bischof sich angezogen hat, hat er sich ja immer, der Bischof wurde früher im Angesicht des Volkes angezogen. Der ist also feierlich eingezogen in die Kirche und dann ist er im Angesicht des Volkes angezogen worden. Also kam Schultertuch, Albe, dann Zingulum und schließlich dann darüber die Dalmatik. Also er ist Diakon und erst darüber dann das Messgewand. Ja, und dann die Mitra und so weiter.
Ja, das heißt, die Kirche der Apostel lebt also durch diese Sukzession in der heutigen Kirche dann auch wieder weiter. Wir können gleich weitergehen zum nächsten Punkt. Also dieser ganze Satz, um den wir uns heute kümmern, der heißt, ich sag's nochmal, der verherrlichte Christus ist seit der Kirche der Apostel in der irdischen Liturgie zugegen, die an der himmlischen Liturgie teilnimmt. Jetzt kommt der Katechismus zu dem Satz, der verherrlichte Christus ist in der irdischen Liturgie zugegen. Um aber dieses so große Werk, die Ausspendung oder Mitteilung seines Heilswerkes zu vollenden, ist Christus immer bei seiner Kirche, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person des Dieners, denn derselbe bringt das Opfer jetzt durch den Dienst der Priester dar, der sich selbst einst am Kreuz dargebracht hat, als auch vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass, wenn einer tauft, Christus selbst tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er ja selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der Tat gesellt sich Christus in diesem so großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht wird und die Menschen geheiligt werden, immer die Kirche zu, seine hochgeliebte Braut, die ihren Herrn anruft und durch ihm, den ewigen Vater, Verehrung erweist.
Ja, das war natürlich in der Kirche nicht immer unbestritten. Das war ja eine große Auseinandersetzung in der Zeit der Christenverfolgung. Da hat es ja Priester auch gegeben, die wankelmütig geworden sind, die den Glauben, es war ja nicht so, dass immer alle, wir meinen immer, wenn wir so die Martyrologien lesen, alle Christen sind einmütig zu ihrem Glauben gestanden. Da hat es natürlich auch eine große Abfallbewegung immer gegeben, welche, die sich abgesetzt haben. Auch Priester sind vom Glauben abgefallen, haben dann den Göttern geopfert, sind dann später wieder zurückgekehrt. Und da hat es eine Bewegung gegeben, die gesagt hat, ja, das kann doch nicht sein, dass einer da nicht treu zu Jesus steht, dann wieder zurückkehrt und jetzt amtiert er plötzlich wieder. Da hat man dann bestritten, ob die überhaupt gültig taufen. Oder einer, der also ein Leben geführt hat, das nicht ganz einwandfrei war. Dann wurde also von der strengen Richtung gesagt, also diese Spendung der Sakramente kann nicht anerkannt werden. Da hat die Kirche gesagt, nein, auch wenn einer schuldig geworden ist, wenn er tauft, tauft Christus. Das war also nicht immer unbestritten. Aber die Kirche, also die Gemeinschaft der Glaubenden, hat schließlich gesagt, nein, der Papst im Zusammenhang mit den Bischöfen haben hier sozusagen unfehlbar entschieden, wenn einer gültig tauft, dann ist er getauft. Das spielt ja dann auch eine Rolle im Zusammenhang mit allen Sektierern. Wenn einer richtig tauft, dann ist er getauft.
Gilt das jetzt nur für das Sakrament der Taufe oder gilt das auch für die anderen Sakramente, dass Christus immer gegenwärtig ist, egal wer das Sakrament jetzt spendet?
Ja, es ist zum Beispiel auch, wenn ein gültig geweihter Bischof vom Glauben abfallen würde, ja, also praktisch eine Sekte aufmacht, dann spendet er die Sakramente, dann ist es zwar, wie soll ich sagen, in einem gewissen Ausnahmezustand, aber trotzdem ist dieses Sakrament gespendet. Über diesen Weg haben ja ein Teil evangelische Geistliche, sind sozusagen in der Sukzession, haben also die Priesterweihe empfangen. Das geht also das geht ins 18. Jahrhundert zurück, wo im Niederländischen drüben so eine Spaltung gekommen ist über den Jansenismus. Da hat es dann so eine Bewegung gegeben und da wird dann die Weihe weitergegeben. Es ist auffallend zum Beispiel manchmal bei evangelischen Ordinationen von Bischöfen, dass da häufig Bischöfe dabei sind, die in der Sukzession stehen. Also man möchte schon diese Sukzession irgendwo haben.
Gehen wir weiter in unserem Satz, den wir heute ja hauptsächlich beleuchten wollen. Der verherrlichte Christus ist in der irdischen Liturgie zugegen, die an der himmlischen Liturgie teilnimmt. Jetzt lesen wir hier auf Seite 311 im katholischen Katechismus: In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem, zu der wir pilgernd unterwegs sind, gefeiert wird, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen eine Teilhabe und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er unser Leben selbst erscheinen wird und wir mit ihm erscheinen werden in Herrlichkeit.
Es ist ja immer bei jeder heiligen Messe der Blick hinüber in den Himmel. Also es ist immer das Zurückschauen auf das, was gewesen ist, damals auf Golgotha, im Leben Jesu, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, aber dann immer der Blick hin auf den kommenden Herrn, aber auch den Blick hin auf den Himmel. Also sozusagen bei jeder heiligen Messe öffnet sich der Himmel. Die Barockkirchen, die zeigen das ja in einmaliger Weise, wo sich jedes Mal der Himmel öffnet. Ich habe das als Kind sehr stark empfunden, wenn ich bei meinen Verwandten im Allgäu war. Die Segerkirche ist ja eine ausgesprochen herrliche Kirche mit wunderbarer Malerei von Johann Baptist Enderle. Und wenn ich da in diese Kirche gekommen bin, da habe ich jetzt mal so ein Stück Himmel erlebt. Und wenn dann noch der Kirchenchor gesungen hat und es so besonders festlich war und der Weihrauch geduftet hat, dann war das also wirklich ein Stück Himmel auf Erden. Der Himmel öffnet sich. Die Barockkirchen, die wollen das sehr deutlich machen. Aber auch in der Gotik, die Künstler der aller Jahrhunderte wollten in der Kirche auch immer den Blick öffnen für den Himmel, auch wenn sie dann schauen, die Zisterzienserkirchen, die dann vorne immer die Himmelfahrt Mariens darstellen, auch wieder der Blick auf den Himmel. Wenn ich den Gottesdienst feiere, bin ich im Blick auf den Himmel und darf einstimmen in den Chor der Engel und der Heiligen.
Gut, dann haben wir diesen Satz jetzt sozusagen fertig behandelt. Ich lese ihn nochmal vor. Der verherrlichte Christus ist seit der Kirche der Apostel in der irdischen Liturgie zugegen, die an der himmlischen Liturgie teilnimmt. Herr Dekan Gschwind, vielleicht nochmal in 2, 3 Worten, was ist der Kernaussage dieses Satzes, so ganz grob zusammengefasst?
Ja, wir schauen auf den Herrn. Es geht immer um den Herrn, den Herrn, der gegenwärtig ist, der Herr, der wiederkommen wird. Und die Kirchen, jetzt wenn es da an die Basiliken denken, die haben ja in die Apsis hinein direkt den wiederkommenden Heiland gemalt. Da schaut man direkt auf den Herrn hin. Dem Herrn entgegengehen. Um das geht's in unserem ganzen Leben, dass wir dem Herrn entgegengehen.
Und der Herr begegnet uns ja dann auch sozusagen in den Sakramenten, die uns die Kirche spendet.
Ja.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Abschnitt weiter. Wir sind auf Seite 311. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb bei der Sendereihe Katechismus. Bei uns geht es heute um die Sakramente. Wir schauen nach, was der katholische Katechismus zu den Sakramenten sagt und sind gerade dabei, ja, hinzuführen zu dem, was die Sakramente im Kern überhaupt sind. Wir haben uns mit der Liturgie beschäftigt, mit der Gnadengabe, die Sakramente ja darstellen. Und jetzt kommen wir zum Heiligen Geist und zur Kirche in der Liturgie auf Seite 311 im katholischen Katechismus. In der Liturgie bildet der Heilige Geist den Glauben des Gottesvolkes und vollbringt die Meisterwerke Gottes, die Sakramente des neuen Bundes. Es ist der Wunsch und das Werk des Geistes im Herzen der Kirche, dass wir aus dem Leben des auferweckten Christus leben. Wenn er uns in die von ihm geweckte gläubige Antwort findet, kommt es zu einem eigentlichen Zusammenwirken. Die Liturgie wird zum gemeinsamen Werk des Heiligen Geistes und der Kirche. In dieser sakramentalen Ausspendung des Mysteriums Christi handelt der Heilige Geist auf die gleiche Weise wie in den anderen Zeiten der Heilsökonomie. Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Er ruft Christus, dem Glauben der Gemeinde, in Erinnerung und bekundet ihn. Er vergegenwärtigt durch seine umgestaltende Kraft das Mysterium Christi und aktualisiert es. Als Geist der Gemeinschaft vereint er die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi. Herr Dekan Gschwind, der Heilige Geist als Hauptwirkender in den Sakramenten.
Ja, der Heilige Geist ist also von Anfang, denken Sie an Pfingsten, also von Pfingsten an ist der Heilige Geist unablässig tätig in der Kirche. Dem Heiligen Geist sich überlassen, das wäre ja überhaupt das Allerwichtigste. Er ist sozusagen der Wind, der alles in Bewegung bringt. Wir müssen bloß die Segel aufspannen und er bläst uns schon richtig hin, dass wir auf das Ziel des Lebens hinkommen. Die Kirche ist sozusagen das Schiff, in dem wir sind, und wir müssen das Segel aufstellen, und dann führt uns der Heilige Geist durch die Zeit.
Was mich ja immer fasziniert, das steht jetzt hier auch drin, wenn er in uns die von ihm geweckte gläubige Antwort findet. Das heißt, der Heilige Geist macht eigentlich alles, was mit Glauben zu tun hat, so mit uns. Er weckt den Glauben in uns und bietet uns auch eine Antwort an. Ohne ihn könnten wir eigentlich gar nicht glauben.
Ja, der Heilige Geist ist wirklich der große Beweger. Das ist der große Beweger, und je mehr wir uns ihm anvertrauen und ihm überlassen, umso mehr bewegt sich. Der heilige Ignatius von Loyola sagt es immer wieder. Überlasst euch doch dem Heiligen Geist, der führt euch schon recht. Wir haben ja ein Musterbeispiel im Papst Johannes dem 23. Der hat also sich wirklich in einer Weise dem Heiligen Geist und seiner Führung überlassen, die atemberaubend war. Und was hat er in der kurzen Zeit seines Pontifikates, was hat er in Bewegung gesetzt? Was ist da alles geschehen? Was ist da an Freude, an Liebe, an Glauben gewachsen?
Ja, der Heilige Geist bereitet darauf vor, Christus aufzunehmen. Das ist dann auch der nächste Punkt. Der Heilige Geist vollendet in der sakramentalen Ordnung das im Alten Bund Vorgebildete. Da die Kirche Christi im Alten Bund auf wunderbare Weise vorbereitet wurde, behält die Liturgie der Kirche Kultelemente des Alten Bundes als einen wesentlichen, unersetzlichen Bestandteil bei und übernimmt sie. Zunächst die Lesung des Alten Testaments, das Psalmengebet und vor allem das Gedenken an die Rettung bringenden Ereignisse und vorausbezeichneten Wirklichkeiten, die im Mysterium Christi in Erfüllung gegangen sind. Das heißt Verheißung und Bund, Exodus und Pascha, Reich und Tempel, Exil und Rückkehr. Das sind ja alles Bereiche, die uns täglich in der Heiligen Messe begegnen.
Ja, und ich meine, gerade der Priester ist ja gehalten, täglich im Breviergebet, im Stundengebet die Psalmen zu beten. Die Psalmen, die gehen ja durch die Jahrhunderte hindurch. Und es ist immer wieder spannend, wie die Psalmen die verschiedenen Lebenslagen des Menschen aufgreifen. Den Dank, die Bitte, die Not des Menschen, all das. Die Psalmen, die sind unerschöpflich. Also aus den Psalmen, da kann man betrachten noch und nöcher. Aber dann auch die Lesungen des Alten Testamentes, die sind ja manchmal nicht ganz so einfach, aber manchmal einfacher wie die des Neuen Testamentes, gerade wenn sie erzählen, den Charakter haben.
Wir steigen jetzt hier, wenn wir in den Katechismus weiterlesen, sehr tief darin ein, wie genau der Heilige Geist uns darauf vorbereitet, Christus aufzunehmen. Auf der Seite 312 im katholischen Katechismus lesen wir da: Auf der Harmonie der beiden Testamente baut die österliche Katechese des Herrn und später diejenige der Apostel und der Kirchenväter auf. Diese Katechese enthüllt, was unter den Buchstaben des Alten Testaments verborgen lag, das Mysterium Christi. Sie wird als typologisch bezeichnet, weil sie das von Christen gebrachte Neue von den Gestalten her, also den Typen her, offenbart, die ihn in den Geschehnissen, Worten und Sinnbildern des Alten Bundes ankündigten. Wenn man sie im Geist der Wahrheit von Christus her neu sieht, werden die Vorausbilder enthüllt. Die Sintflut und die Arche Noahs deuten im Voraus auf das Heil durch die Taufe. Desgleichen die Wolke und der Durchzug durch das Rote Meer. Das Wasser aus dem Felsen war ein Vorausbild der geistlichen Gaben Christi. Das Manna in der Wüste wies im Voraus auf die Eucharistie, das wahre Brot vom Himmel hin. Also das Alte Testament gibt im Grunde bildhafte Zeichen von dem, was dann später real passiert. Kann man das so sagen?
Ja, sicher. Und Sie finden ja gerade in den Barockkirchen eine Fülle dieser Aussagen, also wo Sie genau immer das Gegenüber auch vor sich sehen. Die haben ja das wirklich großartig gemacht. Also dort, jede Barockkirche hat unzählige Aussagen, gerade zum Thema Eucharistie oder auch Marienverehrung. Da finden Sie also die ganzen Vorbilder und all das finden Sie dargestellt. Wenn Sie zum Beispiel an das Opfer des Melchisedek denken oder an das Opfer Abels, also da der Opfergedanke. Wenn Sie da die Chorräume anschauen, der Barockkirchen, da ist der Opfergedanke immer wieder aufgegriffen und dargestellt, damit wir nie vergessen, welches Opfer Christus am Kreuz für uns gebracht hat. Also da können es, also, oder ja, wie es gerade geheißen hat, die Sintflut, dann die ganzen Mose-Geschichten, das Wasser aus dem Felsen, das Manna in der Wüste, dann die eherne Schlange, das alles finden Sie in den Barockkirchen, vor allen Dingen in den Barockkirchen, großartig dargestellt. Und das ist Theologie im wahrsten Sinn des Wortes, wo Altes und Neues Testament immer zusammengesehen werden. Und das müssen wir ja auch. Man kann nie das Alte Testament vom Neuen Testament trennen, so wie das der Markion schon in der frühen Christenheit einmal versucht hat, dass er gesagt hat, ja, das Alte Testament, das tun wir weg, das ist der böse Gott und der liebe Gott, den haben wir im Neuen Testament, also den bösen Gott tun wir weg und jetzt tun wir bloß noch den lieben Gott.
Es steht ja auch hier: auf der Harmonie der beiden Testamente baut die österliche Katechese des Herrn aus. Nun werde ich aber schon auch oft gefragt, ja, im Alten Testament, da gibt's ja diesen strafenden, diesen, naja, manche sagen auch machthungrigen Gott. Wie passt der denn überhaupt zusammen mit diesem liebenden Gott des Neuen Testaments? Wir haben ja schon gesehen, das sind sehr viele Symbole und sehr viele Geschichten, die uns bildhaft später real passierende Dinge vor Augen führen. Aber ist da nicht ein grundverschiedenes Gottesbild zu erkennen?
Das würde ich nicht meinen. Ich meinte, der alte Bund zeigt uns natürlich Gott in seiner ganzen Gerechtigkeit, aber schon auch immer wieder in seiner Barmherzigkeit. Immer wieder neu verzeiht er seinem Volk, immer wieder neu nimmt er es an. Denken Sie dran, wie die nach dem Bundesschluss am Sinai wie die schnell abgefallen sind, wie die ihn im Stich gelassen haben, wie sie das goldene Kalb gemacht haben, um das getanzt sind und gesagt haben, das ist jetzt unser Gott und der soll uns führen, der soll uns führen zurück nach Ägypten, wo sie plötzlich ganz vergessen hatten, was sie durchgemacht haben in Ägypten. Und trotzdem nimmt Gott dieses Volk wieder an. Zunächst bietet er ja dem Mose an, du, ich vernichte dieses Volk und gründe mit dir ein neues Volk. Und Mose tritt für dieses Volk ein und Gott erbarmt sich wieder dieses Volkes. Also man muss immer wieder auch sehen, dass dieser Gott des Alten Testamentes ein Gott voll Erbarmen ist.
Also die beiden Testamente als Grundlage und dann eben auch diese Bilder als Zeichen für die Sakramente, die wir dann gespendet bekommen. Und es ist natürlich auch nicht nur diese einzelnen liturgischen Feiern, sondern das zieht sich ja auch durch das Kirchenjahr und da geht der katholische Katechismus jetzt weiter auf der Seite 312. Deshalb liest und durchlebt die Kirche besonders im Advent, Fastenzeit und Osternacht alle diese großen Ereignisse der Heilsgeschichte im Heute ihrer Liturgie aufs Neue. Das erfordert aber, dass die Katechese den Gläubigen hilft, sich so für dieses geistliche Verständnis der Heilsökonomie zu öffnen, wie es uns die Liturgie der Kirche aufzeigt und erleben lässt.
Also das ist ja immer großartig, die ganze Adventszeit zum Beispiel, wo die Propheten zu Wort kommen, wo sie daran denken, wie der Prophet Jesaja immer wieder hinweist auf das Kommen des Messias. Also die Adventszeit, das ist ja eine besonders starke Zeit, wo das Alte Testament zur Sprache kommt, wo, wie gesagt, die ganze Hinführung zu Christus, zum Kommen des Herrn, so deutlich wird wie kaum irgendwann. Und dann in der Fastenzeit natürlich wiederum. Die Fastenzeit, das war ja früher in der Kirche immer auch die Vorbereitungszeit auf die heilige Taufe. Das war die Zeit der großen Katechesen, der großen Taufkatechesen. Also wenn man das nachliest, wie die großen Kirchenväter gerade ihre langen Predigten gehalten haben und das immer mit einer Fülle von Beispielen aus dem Alten Testament. Das ist ungeheuer.
Das ist interessant. Sie sagen, die Fastenzeit war der Taufe vorgeordnet. Ist es denn bei anderen Sakramenten ähnlich, dass ja die Adventszeit, welchem Sakrament ist sie denn vorgeordnet?
Ja.
Oder ist es hauptsächlich nur bei der Taufe so?
Es ist auch Advent, die Advents, also es ist auch die Weihnachten war auch immer ein großer Tauftag. Wenn Sie denken, zum Beispiel Chlodwig, der ist ja, also der Frankenkönig, der ist ja an Weihnachten getauft worden. Nicht an Ostern. Also ein großer Tauftag war dann immer Pfingsten. Also die Sachsen, die sind meistens an Pfingsten getauft worden, wie es so in der Überlieferung heißt. Der heilige Bonifatius, der macht sich ja zum Pfingstfest auf den Weg nach Dokkum, um dort zu taufen und zu firmen. Und ist da ums Leben gekommen.
Ja, gibt es denn jetzt eine Entsprechung der Sakramente im Kirchenjahr? Sowas gibt es nicht.
Die Firmung ist natürlich, sagen wir, schon stärker an das Pfingstfest hin geordnet. Also früher haben die Bischöfe ganz gern in dieser Zeit besonders gefirmt. Es hat auch schon Vorschläge gegeben, dass man bloß in der unmittelbaren Zeit nach Pfingsten firmt, aber das hat sich natürlich nicht als praktikabel erwiesen. Wenn man nicht dazu übergehen wollte, wie die Augsburger Synode damals vorgeschlagen hat, dass die Dekane firmen sollen. Aber das würde ich nicht für ganz großartig finden, weil die Firmung sollte schon auch stark mit dem bischöflichen Amt in Zusammenhang gesehen werden. Das meine ich schon, dass diese enge Bindung, schauen Sie, früher war es so, wenn ein Bischof irgendwo aufgetaucht ist, dann sind all die Leute gekommen, die noch nicht gefirmt waren, so im 18. Jahrhundert. Wenn zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft in Ursberg ein Bischof da war, um wieder neue Altäre zu konsekrieren oder einen Prämonstratenser zum Diakon zu weihen, dann war zur Mittagszeit der ganze Klosterhof voll mit Leuten, die das Sakrament der Firmung empfangen wollten.
Ist das nicht so, dass gerade für die Firmung auch eine innere Bereitschaft, diese Firmung anzunehmen, da sein muss? Und macht man es nicht deshalb heute so, dass man die jungen Menschen erst ja im jugendlichen Alter firmt?
Ja, also ich meine, da gibt's ja eine breite Meinung, was das Sakrament der Firmung anlangt. Die Sakrament der Firmung, in der Ostkirche wird es sofort gespendet bei der Heiligen Taufe. Und zwar, also weil Taufe und Firmung ganz eng zusammengehören. Das werden wir ja dann später bei den Sakramenten noch hören.
Genau, da gehen wir ja nochmal genauer drauf ein. 17:06, liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, die Sendereihe Katechismus. Heute geht es weiter mit den Sakramenten. Wir schlagen im Katechismus der katholischen Kirche nach. Ja, was sind Sakramente? Was sind die Grundlage der Sakramente? Und wir sind jetzt gerade noch dabei, die Fundamente der Sakramente zu bauen. Wir sind nun bei einem kleinen Exkurs angekommen. Jüdische und christliche Liturgie. Ich denke, da müssen wir uns nicht allzu lang mit aufhalten, aber ich lese es dennoch mal vor, weil es doch recht interessant ist, wie das zusammenhängt. Eine bessere Kenntnis des Glaubens und des religiösen Lebens des jüdischen Volkes, wie sie noch heute bekannt und gelebt werden, kann zu einem besseren Verständnis gewisser Aspekte der christlichen Liturgie verhelfen. Für Juden und für Christen ist die Heilige Schrift ein wesentlicher Bestandteil ihrer Liturgien. Für die Verkündigung des Wortes Gottes, die Antwort auf dieses Wort, das Lobgebet und die Fürbitte für die Lebenden und die Toten und die Anrufung des göttlichen Erbarmens. Der Wortgottesdienst hat mit der ihm eigenen Form seinen Ursprung im Judentum. Das Stundengebet und weitere liturgische Texte und Formulare haben Entsprechungen im Judentum. Ebenso die Formulierungen selbst unserer ehrwürdigsten Gebete, wie zum Beispiel des Vaterunsers. Auch die Hochgebete folgen Vorbildern aus der jüdischen Tradition. Die Ähnlichkeit zwischen jüdischer und christlicher Liturgie, aber auch der Unterschied ihrer Inhalte, wird besonders an den großen Festen des liturgischen Jahres, etwa dem Osterfest, ersichtlich. Christen und Juden feiern das Pascha-Fest. Die Juden das auf die Zukunft ausgerichtete geschichtliche Pascha, die Christen das im Tod und in der Auferstehung Christi in Erfüllung gegangene, wenn auch noch stets auf die endgültige Vorstellung harrende Pascha. Die Juden sind sozusagen, also von denen haben wir die Liturgie geerbt, kann man das so sagen?
Ja, natürlich haben die Liturgie geprägt und auch viele Vorstellungen von uns sind durch das jüdische Volk geprägt. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Kirchenbau. Also der Kirchenbau, da können Sie ja immer in der ganzen Zeit, also vor der Moderne, können Sie immer einen Dreischritt in der Kirche feststellen. Ja, so wie das geht hin zum Allerheiligsten. Das Allerheiligste, das war im Tempel das Entscheidende, das Wichtigste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hin durfte. So ist auch bei uns in der Kirche also ein Dreischritt vorhanden. Wenn Sie da hinschauen, das Langhaus, dann kommt schließlich der Chorraum und schließlich das Vorgesetzte, also das Allerheiligste. Es ist immer ein Dreischritt. Schauen Sie mal hin in die Barockkirchen. Schauen Sie hin in die Gotik. Da finden Sie das immer wieder. Diese Dreischritte, die also vom alten Tempel herrühren. Und so können Sie in vielen Dingen können Sie da Beispiele hernehmen, die eigene Gewandung des Priesters, der hohe Priester, der hat ja auch ein eigenes Gewand an, der trägt das Ephod und all die Dinge. Oder hat auch entsprechende Kopfbedeckung. Das ist ja alles im Alten Testament festgelegt, was der zum Tragen hat. Also da sind viele Dinge übernommen.
Letztes Mal haben wir einen kleinen Blick auf unsere evangelischen Mitbrüder und Schwestern geworfen, die, wie Sie gesagt haben, ja auch zwei Sakramente kennen. Unsere Sakramente. Kennt das Judentum, das alte Volk Gottes denn auch Sakramente?
Das ist jetzt eine Frage. Also das Judentum lebt vom Wort Gottes. Hat natürlich keine Taufe, aber die Beschneidung, aber die trifft ja nur die Männer, die Beschneidung, das ist also schon ein Quasi-Sakrament.
Ja, also der Mann wird sozusagen Gott gegeben damit, oder wie, ja, was bedeutet die Beschneidung?
Wird in den Bund hineingenommen. Das ist ja ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und er gehört zum auserwählten Volk. Und jeder Jude, der beschnitten wird, gehört also zu diesem auserwählten Volk dann dazu.
Das heißt, es ist ein Aufnahmeritus, wie im Grunde auch die Taufe und die Firmung.
Ja, und das Interessante ist natürlich, dass da auch Blut vergossen wird. Also da kommt natürlich auch der Opfergedanke zum Durchbruch.
Hm. Gehen wir nach diesem kleinen Exkurs weiter im Katechismus, schließen wir das Kapitel über den Heiligen Geist, wie er darauf vorbereitet, Christus aufzunehmen, ab. Auf der Seite 313 lesen wir: In der Liturgie des Neuen Bundes ist jede liturgische Handlung, besonders die Feier der Eucharistie und der Sakramente, eine Begegnung zwischen Christus und der Kirche. Die liturgische Versammlung bildet eine Einheit, Kraft der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der die Kinder Gottes im einzigen Leib Christi versammelt. Sie geht über die menschlichen, nationalen, kulturellen und gesellschaftlichen Bindungen hinaus. Die Gemeinde muss sich auf die Begegnung mit dem Herrn vorbereiten, ein bereitwilliges Volk sein. Diese Bereitung der Herzen ist das gemeinsame Werk des Heiligen Geistes und der Gemeinde, insbesondere ihrer Amtsträger. Die Gnade des Heiligen Geistes sucht den Glauben, die Bekehrung des Herzens und die Zustimmung zum Willen des Vaters zu wecken. Diese innere Haltungen werden vorausgesetzt, damit die weiteren Gnaden, die in der Liturgiefeier selbst geschenkt werden, angenommen werden können und damit diese Feier Früchte neuen Lebens hervorbringen kann.
Ja, Vorbereitung ist immer entscheidend, dass man sein Herz öffnet für das, was auf einen wartet. Darum kann ich mir das eigentlich immer nicht vorstellen, dass jemand schwätzt, bis schließlich die Heilige Messe losgeht. Auch in der Sakristei. In der Sakristei müsste eigentlich auch ein Ort sein, der Stille des Inneren, sich Vorbereitens auf das Geschehen, das sich jetzt nachher vollzieht. Also wenn man in manche Sakristeien kommt, da wird geredet ohne Ende. Oder in manchen Kirchen, wenn es da reinkommt, das ist eine Ratscherei ohne Ende. Kirchenchöre und so weiter, die haben alles so wichtige Sachen zu reden. Da muss man sich innerlich einstimmen. Da muss man in die Kirche gehen und dann still werden vor Gott. Und dann kann man einstimmen in den Jubel, der dann miteinander vollzogen wird.
Vorher geht das ja wahrscheinlich noch jedem in den Kopf, dass man sich etwas vorbereiten muss, um still zu werden, um ruhig zu werden, wie Sie das jetzt auch gesagt haben. Aber ich habe auch schon öfter gehört, dass man ja gesagt hat, am Ende des Gottesdienstes, der Priester sagt ja vorne schließlich, geht hin in Frieden. Warum sollte man dann auch am Ende des Gottesdienstes nicht einfach sofort in Frieden hingehen, sondern vielleicht noch ein bisschen sitzen bleiben und gesammelt bleiben?
Also ich meine, das muss jeder selber wissen, wie er das dann hält, aber man kann sich das ja auch nicht gut vorstellen, dass man ganz einfach schnell davon rennt. Also da meine ich schon, ein kleines bisschen verweilen wäre nicht von Schaden. Und manche Organisten machen das ja auch großartig, die spielen da noch wunderbare Sachen, wo man ganz gern noch verweilt.
Der Heilige Geist bereitet darauf vor, Christus aufzunehmen. Das ist der Obertitel dieser Abschnitte, die wir heute behandelt haben. Jetzt ist mir hier wieder aufgefallen, dass ausnahmsweise mal nicht davon die Rede ist, dass der Heilige Geist alles bewirkt. Bisher hatten wir ja immer gehört, der Heilige Geist bewirkt den Glauben in uns Gläubigen. Er macht uns überhaupt erst fähig zu glauben. Und hier lese ich jetzt das Werk also diese Bereitung der Herzen ist das gemeinsame Werk des Heiligen Geistes und der Gemeinde. Was für eine Rolle spielt die Gemeinde jetzt da?
Ja, ich meine, jeder muss immer selber mitwirken und man wird ja immer getragen von anderen mit. Andere, die mit einem Beispiel sind, die einem Vorbild sind, die einen mitnehmen. Ich meine, das kleine Kind schon schaut auf zum Vater, wie macht der das? Wie macht der das Kreuzzeichen? Wie faltet der die Hände? Und so sind wir immer von anderen mitgenommen, mitgetragen. Ja, wir schauen immer auf andere.
Das heißt, wir müssen eben auch Vorbild sein, um diese Sukzession auch im Kleinen weiterzutragen.
Ja, der Glaube, der will weitergegeben werden, der wird vorgelebt werden und dann andere mitgenommen werden. Das, einer nimmt den anderen mit, das ist eine alte Geschichte.
Ja, so die Hauptsakramente, fällt ja auch auf, die werden im Kinder- bzw. im Jugendalter das erste Mal gespendet und sie werden den Kindern ja auch dann erst nahegebracht. Inwiefern kann man den Kindern denn überhaupt dieses wahnsinnig komplexe Wunder der Sakramente nahebringen? Ich meine, wir haben uns jetzt bereits seit 3 Sendungen damit beschäftigt, mit diesen ganzen Grundlagen, mit der Liturgie, mit dem Passia Mysterium. Inwiefern kann man sowas überhaupt begreifen?
Ja, ich meine, das muss man natürlich Schritt für Schritt machen. Das muss man auch sehr einfach alles darstellen. Und gerade jetzt das Bußsakrament ist ja ein großes Geschenk, wo der Herr einem das Erbarmen schenkt, wo er die Verzeihung schenkt. Und das Kind leidet ja auch unter allem Möglichen, was es nicht recht tut. Da immer wieder neu. Und ich erlebe es ja auch, dass wenn Kinder regelmäßig das Sakrament der Buße empfangen, dass die halt sich ganz anders verhalten auf dem Schulhof, im Klassenzimmer und so weiter. Die mein Kind, das immer wieder sich reflektiert, auch das nachdenkt, weil wie schaut es in meinem Leben aus? Ich möchte es doch besser machen, ich möchte doch besser werden. Der wird also im anderen nicht mit dem Fuß reinschlagen. Auch wenn er noch so temperamentvoll ist. Ich meine, ich erlebe es natürlich auch, dass einer, der also auf dem Schulhof total aufflippt ist, dann bei mir am Donnerstag vor dem Beichtstuhl kniet. Der also spürt, das muss ich jetzt wieder in Ordnung bringen.
Aber ist das dann eben nicht auch so ein Heilsautomatismus? Das sieht man jetzt ja nicht nur auf dem Schulhof, sondern vielleicht auch im Erwachsenenleben, dass man sich sagt, naja gut, dann betrüge ich da mal ein bisschen oder auf dem Schulhof schlage ich dem gegen das Schienbein, weil ich kann es ja dann am Samstag dem Pfarrer in der Beichte erzählen.
Ja, also sündigen auf die Barmherzigkeit Gottes hin, das wäre natürlich noch mehr Fehler.
Das müsste man gleich nochmal beichten.
Ja, also so reflektiert sind unsere Kinder dann auch wieder nicht.
Das ist ja aber auch das, was viele Leute den Sakramenten eben vorwerfen, dass man sagt, ja, das ist ja so ein Ablass, dann gehe ich da einmal hin und bete ein paar fromme Gebete und schwupps, schon bin ich heil und schwupps, schon komme ich in den Himmel. So ist es ja auch nicht.
Nein, man muss schon immer den guten Willen. Ich meine, das ist ja, wenn einer jetzt beichten würde und sagt, wenn ich am Beichtstuhl rauskomme, dann schlage ich den gleich wieder zusammen, dann fehlt es ja am guten Vorsatz. Dann ist ja die Beichte, dann kriegt er nicht einmal die Vergebung.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Auf der Seite 313. Der Heilige Geist erinnert an das Mysterium Christi. Das Mysterium Christi, der Geist und die Kirche wirken zusammen, um in der Liturgie Christus und sein Heilswerk zu bekunden. In erster Linie bei der Eucharistiefeier und auf ähnliche Weise bei den anderen Sakramenten ist die Liturgie Feier des Gedenkens an das Heilsmysterium. Der Heilige Geist ist das lebendige Gedächtnis der Kirche. Der Heilige Geist ist das lebendige Gedächtnis der Kirche. Was soll das uns sagen?
Ja, der Heilige Geist ist derjenige, der nach den Worten des Heilands uns in der Wahrheit hält und uns in alles einführt, was Jesus uns hinterlassen hat. Also das ist das Gedächtnis der Kirche, kann man sagen. Er tut alles uns ins Gedächtnis zurückrufen, was der Herr uns überliefert hat, was der Herr uns anvertraut hat.
Das heißt, er bewahrt eben auch, was wahr ist in unserem katholischen Glauben.
Und er hält die Kirche in der Wahrheit. Das ist ja das Entscheidende. Das ist das, worauf wir ja auch vertrauen dürfen.
Der Heilige Geist, kann man erkennen, wenn jemand den Heiligen Geist hat oder nicht? Es gibt ja auch dieses Wort von der Unterscheidung der Geister.
Ja, also ich meine das. Das kann man sicher immer daran erkennen, ob jemand sich dem Willen Gottes unterordnet, ob jemand demütig ist, ob jemand den Willen Gottes in seinem Leben annimmt. Das erinnert mich also daran, wie der heilige Alfons von Liguori, meine ich, der ist ja mal vom Papst geschickt worden zu einer frommen Seherin in Süditalien. Der Papst schickt den hin, er soll mal prüfen, ob diese Seherin, ob da was dran ist. Und Alfons von Liguori reist dorthin und dann kommt er, dann stellt man ihm die Seherin vor und dann sagt er als Erste zu ihr, sind's doch so gut, ich bin jetzt da den weiten Weg dahergelaufen, putzen Sie mir doch die Schuhe. Die hat es entrüstet, von sich gewiesen. Daraufhin ist Alfons von Liguori stehenden Fußes zurückgekehrt zum Papst und hat gesagt, das ist keine wahre Seherin. Also die Demut und dann die Ergebenheit in den Willen Gottes, dass man annimmt, was Gott einem schickt. Also da ist mir ja also etwas ganz Großartiges, habe ich da gelesen, über den Maler Andrea Pozzo. Andrea Pozzo, das ist der Erfinder der Architekturmalerei, das war Jesuit.
Der Grund meiner Frage war ja eigentlich auch, der, um eben darauf hinzuwirken, der Heilige Geist wirkt ja alles in uns und ohne den Heiligen Geist könnten wir auch gar keine Sakramente empfangen und Kann man sich das vielleicht so vorstellen, wir müssen ein Gefäß sein, das diesen Heiligen Geist auch gut aufnehmen kann, und deshalb eben auch die Frage nach dem, wie man das erkennt. Und das haben Sie auch sehr richtig gesagt, demütig und liebevoll. Ich denke, ja, so müssen wir auch die Sakramente annehmen, wenn wir sie bekommen. Herr Dekan Gschwind, ich danke Ihnen wieder sehr für diese Sendung. Wir haben hoffentlich wieder ein bisschen Licht in das Geheimnis der Sakramente gebracht. Herr Dekan, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, ich darf mich auch bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist André Stiefenhofer.